Der Predigttext ist im Römerbrief, Kapitel 5, ab Vers 12. Römer 5, 12 bis 21. Das ist Gottes Wort. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt, Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte, denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Wort, das du uns hier gibst. Herr, wir bitten dich, hilf uns, das zu verstehen, was wir hieraus lernen sollen. Öffne du unseren Verstand, mach unseren Verstand ganz klar, dass wir das alles gut verstehen und so einordnen können, dass wir es auch gebrauchen und umsetzen können, um zu deiner Ehre zu leben. Und ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Der Abschnitt beginnt wieder mit einem Verbindungswort. Mit dem Wort darum. Und dieses Wort darum, das am Anfang dieses neuen Abschnittes steht, leitet weitere Erklärungen des Apostels zum Vorhergesagten ein. Also er hat vorher viele Dinge gesagt und erklärt und jetzt bringt er weitere Erklärungen dazu, Vertiefungen. Und diese werden durch das Wort darum eingeleitet. Und das könnte für manchen etwas überraschend sein, dass jetzt noch einmal so eine rechte große Portion von weiteren Erklärungen, Vertiefungen kommt. Wenn wir den Satz davor anschauen, nämlich Vers 11, der klingt eigentlich fast wie ein abschließendes Statement von dem von den Versen überhaupt, vom ersten Kapitel bis dann 5,11. Abschließend scheint der Apostel zu sagen, nun rühmen wir uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Paulus hätte hier eigentlich gut zu dem Lobpreis übergehen können, den er am Ende vom 8. Kapitel singt. Also dann hätten wir so etwas wie, wir rühmen uns Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, weil wir die Versöhnung empfangen haben, definitiv, darum kann uns jetzt nichts mehr trennen von der Liebe Gottes in Christus. Aber bevor er eben von Vers 11 dahin geht, zum Ende des 8. Kapitels, muss er noch etwas vertiefen. Oder nicht nur etwas, sondern ziemlich vieles kommt jetzt dazwischen. Und diese Vertiefung hat verschiedene Gründe. Der Apostel wird nachher dann, also nach dem Vers 21 in Kapitel 5, wird er in Kapitel 6 bis 8 ausführlich beschreiben, wie das Leben der Erlösten einen Kampf darstellt. Das Leben der Erlösten ist ein Kampf. Das ist so, könnte die Überschrift sein über Kapitel 6 bis 8. Es ist ein Kampf zwischen Fleisch und Geist in uns. Eine Auseinandersetzung zwischen der verbleibenden alten und der neuen Natur. Ein Kampf zwischen unserer verbliebenen Schwachheit und der Kraft des Geistes, die uns gegeben ist. Und darum, weil er das dann so erklären wird, zeigt uns Paulus jetzt hier an dieser Stelle, in diesem Abschnitt, was genau der Unterschied zwischen unserem alten Stand als Nichtchristen und der neuen Stellung als Erlöste ist. Also wir könnten diese Verse 12 bis 21 hier im 5. Kapitel auch wie als ein Scharnier bezeichnen, das zwischen diesen beiden Flügeln davor und danach steht. Eine Verbindung mit Erklärungen. Paulus kommt dabei noch einmal auch auf das Gesetz zu sprechen, auf das Gesetz und seine Funktion, dass, wo es schien, dass er das Thema Gesetz vorher schon abgeschlossen hat, aber das ist noch nicht abgeschlossen. Wir müssen noch mehr lernen über das Gesetz und was es eigentlich für eine Funktion hat im Heilsplan Gottes. Er hat das Gesetz als Mittel, um Gottes Gerechtigkeit zu erwerben, ganz klar verneint, abgelehnt. Aber hier erfahren wir noch einmal, welche Rolle das Gesetz in Gottes Wirken denn wirklich spielt. Weil es spielt eine Rolle. Die Hauptsache in diesem Abschnitt ist ein Vergleich zwischen zwei verschiedenen Dingen, Stellungen, Bundeshauptschaften können wir sie auch nennen. Die Hauptsache ist hier ein Vergleich und der wird wiederholt von ganz verschiedenen Perspektiven noch einmal und noch einmal eigentlich dasselbe gesagt. Dem Apostel scheint es wert, dass wir das wirklich, wirklich gründlich vertiefen. Wir können sagen, der Apostel unterrichtet uns hier in der biblischen Theologie des Bundes. Es ist also Bundestheologie, was wir hier jetzt heute Abend noch einmal kurz betreiben werden. Es geht dem Paulus grundsätzlich darum zu zeigen, dass ein Mensch nur in einer von zwei Bundesbeziehungen zu Gott stehen kann. Entweder ist ein Mensch in Adam oder er ist in Christus. Er ist unter einem dieser beiden Bundeshäupter. Entweder in Adam oder in Christus. In Adam ist er von Geburt an. Die Bundesbeziehung, in der er mit Gott steht, ist die des Bundesbrechers von Natur aus. Der Mensch ist von Natur aus ein Bundesbrecher in Adam. Er hat den Bund der Werke oder den Bund der Schöpfung gebrochen. In Adam. In Christus dagegen ist ein Mensch durch die neue Geburt, kommen wir in diese Stellung, in Christus. Die Bundesbeziehung, in der er da mit Gott steht, ist die des Bundes der Gnade, die Gott in Christus mit den Erwählten geschlossen hat. Dass ein Mensch in Adam oder in Christus ist, das hängt daran, dass Adam oder Christus das Haupt ist, der seine jeweiligen Glieder repräsentiert. Alles, was das Haupt tut, ausführt oder was ihm geschieht, das betrifft dann alle Glieder, die diesem Haupt angehören, mit ihm verbunden sind. Dieses Prinzip finden wir in seiner geistlichen Bedeutung in der ganzen Bibel. Paulus vergleicht nun diese beiden Bundesstellungen miteinander. Ich hoffe, dass ich das zum besseren Verständnis tun kann. Ich werde ein paar Dinge ergänzen, die nicht so direkt in diesem Abschnitt erwähnt werden, also nicht explizite Bibelverse, Bibelaussagen sind, explizit ausgesprochen. Es sind aber biblische Wahrheiten, die wir durch, wie es das Westminster Bekenntnis 1.6 sagt, durch notwendige und nützliche Ableitung aus der Schrift gewinnen. Zuerst in Adam. In Vers 12 lesen wir, dass durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam. Das ist Adam. Und mit ihr kam der Tod. Und dass der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Dieser eine Mensch, Adam, ist Adam. Er hat Gottes Wort, sein Gebot missachtet und diese Sünde hat ihm, wie von Gott angedroht, den Tod gebracht. Wenn du das übertrittst, dann musst du sterben, sagte Gott. Im Gegenteil, wenn er gehorcht hätte, hätte er das Leben gehabt. Und weil Adam das Haupt, der Repräsentant der ganzen Menschheit war, in dieser Prüfung betraf seine Sünde und die Strafe dafür alle Menschen, die aus seinem Samen gekommen sind. Die ganze Menschheit ist dem Tod unterworfen, weil sie alle gesündigt haben, steht hier im Vers 12. Weil sie alle gesündigt haben in Adam. Und dieses Weil, das wurde oft bestritten. Wir haben sogar in der Elberfelder Bibel eine Anmerkung, wo es dann heißt, man könnte auch sagen, woraufhin. Und manche Bibelausleger machen wirklich aus diesem Weil ein Worauf oder woraufhin alle gesündigt haben. Das ist aber nicht richtig sprachlich. Sie dachten, das kann doch nicht sein. Wir waren doch zu jenem Zeitpunkt gar noch nicht da. Da soll uns von Geburt an eine Schuld angerechnet werden obwohl wir nichts getan haben. Und das sagen diese Ausleger, so glaube ich, weil sie nicht das biblische Prinzip der Bundeshauptschaft verstehen. Der Text sagt eindeutig, weil wir haben alle gesündigt, weil Adam nicht nur für sich allein gesündigt hat, sondern er hat auch für uns gesündigt. Wenn jemand diese Stellvertretung Adams im Sündigen ablehnen will, dann müsste er konsequenterweise aus dem gleichen Grund auch die Stellvertretung Christi ablehnen, der ja auch als unser Stellvertreter gestorben und auferstanden ist. Das haben auch nicht wir selbst gemacht. Aber in Christus gilt es uns. In Adam galt uns das, was er als Übertreter des Bundes geerbt hat, geerntet hat. Paulus schreibt später auch über die Stellvertretung Christi, über sein Leben für uns in gleicher Weise. Adam sollte als unser Repräsentant das Leben erwerben. Und zwar indem er als von Gott eingesetzter Prophet, Priester und König handelt. Adam sollte Prophet, Priester und König sein auf dieser Welt. Christus wird ja so genannt. Von ihm kennen wir das. Vielleicht haben wir uns noch nicht so viele Gedanken gemacht, dass auch Adam ein Priester, Prophet und König sein sollte. Das sind die Ämter Christi. Aber Adam wird in Vers 14 hier ein Bild des Zukünftigen genannt. Und im Griechischen steht für Bild das Wort Typos. Adam war ein Typos für Christus. Er ist ein Typus von oder für Christus als König. Als König sollte er sich die Schöpfung untertan machen. Das hat Gott ihm geboten. Mach dir die Schöpfung untertan und pflege und bewahre sie. Dann als Prophet sollte er das Wort Gottes zu seiner Frau und später zu seinen Nachkommen sprechen. Das macht der Prophet, das Wort Gottes ausrichten. Und als Priester sollte er für sie beten, sie vor Gott bringen, für sie die Verbindung mit Gott sein und diese Verbindung erhalten. Also König, Prophet, Priester sollte Adam sein für uns. Adam hat in allen drei Ämtern versagt. Er hat sich nicht die Schöpfung für Gott untertan gemacht, sondern hat sich dem Willen der Schlange und der Frau unterworfen. Er hat nicht von Gott her zu seiner Frau gesprochen, ihr nicht Gottes Wort gesagt, sondern hat sich nach dem Wort der Schlange gerichtet, unter der Verführung seiner Frau. Und er hat nicht für seine Frau die Verbindung mit Gott bewahrt, sondern hat sie durch seinen Ungehorsam für alle zerbrochen. Hat für alle die Verbindung mit Gott zerbrochen. Adam, unser Repräsentant, unser Haupt des Bundes, ist gefallen und hat für sich und für uns den Tod geerntet. Seit da sind wir alle tot in Vergehungen und Sünden und von Natur Kinder des Zornes Gottes, wie es in Epheser 2, 1 bis 3 heißt. Und so sagt Paulus weiter, dass nun der Tod herrscht. Und er macht zuerst noch eine wichtige Zwischenbemerkung zum Gesetz hier. Das haben wir ja gelesen, bevor er dann mit seinem Vergleich weiterfährt. Er sagte ja mehrmals schon im Römerbrief, und so wie er das auch im Galaterbrief tut, dass das Gesetz von Mose eingeführt wurde, um die Sünde erkennbar zu machen. Jetzt liegt aber eine Zeit zwischen Adams Sünde und der Gabe des Gesetzes an Mose. Es ist eine Zeit dazwischen. Also das Gesetz war noch nicht da, als eine Schrift mit dieser Funktion, die Sünde aufzudecken. Es war noch nicht da. In dieser Zeit, so sagt Paulus, war aber die Sünde genauso gegenwärtig und aktiv in den Menschen. Als eine Realität, die aber noch nicht deklariert und angeklagt wurde. In der Weise, wie es nach dem Sinai geschah, nachdem Gott das Gesetz Mose gab. Und Paulus sagt in Vers 14, dass in dieser Zwischenzeit, also zwischen der Sünde Adams und der Gabe des Gesetzes an Mose, dass in dieser Zwischenzeit die Menschen nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams. Das bedeutet, dass sie vor der Gabe des Gesetzes nicht wie Adam ein konkretes Gebot übertraten. Aber trotzdem waren sie wie alle Menschen, alle Nachkommen Adams, dem Tod unterworfen. Das vorläufige Fehlen des Gesetzes verhindert diese Realität nicht. Diese Realität, der Tod, ist die totale Kraftlosigkeit zu irgendetwas Gutem. Der natürliche Mensch, der von Geburt an in Adam ist, ist eine Totgeburt. Jeder Mensch ist zuerst eine Totgeburt. Sein geistlicher Zustand ist der einer Leiche. Er bewegt sich nicht, er kann nichts anderes als tot bleiben und zerfallen im Geistlichen. Das ist der überaus erbärmliche Zustand jedes Menschen, ob er sich das bewusst ist oder nicht. Nun hat Gott aber bereits vor Grundlegung der Welt eine unzählbare Schar dazu bestimmt, dass sie, die zuvor in Adam als Bundesbrecher ins irdische Leben eintreten, in den Bund der Gnade aufgenommen werden sollten. Der Übergang von der Teilhabe an dem einen zu der am anderen Bund geschieht in diesem irdischen Leben. Wenn Paulus das jetzt vertieft, stellt er noch einmal die Rechtfertigung durch Werke des Gesetzes derjenigen durch Gnade gegenüber. Ab Vers 15 vertieft er diesen Vergleich zwischen den beiden Folgen des Lebens der beiden Bundeshäupter. Durch die Übertretung des Gesetzes des einen sind die vielen gestorben. Aber durch den Gehorsam des einen, Jesus Christus, ist die Gnade Gottes für die vielen überreich geworden. Paulus fügt ein, was das Gesetz bei dem Ganzen für eine Rolle spielte. Das Gesetz wurde dazu eingeführt, dass es die Sünde offenbar macht, Vers 20. Gleichzeitig spricht es das Todesurteil über denjenigen, der in der Sünde lebt. Also macht die Sünde offenbar, erklärt, das ist Sünde und weil du das getan hast, bist du verurteilt zum Tod. Vers 16, das Urteil des Gesetzes führt zur Verdammnis. Die Gnadengabe aber, Christus, der uns als unser Stellvertreter die Verdammnis auf sich nahm, führt von den Übertretungen zur Gerechtsprechung. In Adam sein ist im Tod sein, in Christus sein ist gerecht und im Leben sein. Oder noch einmal in Vers 19, durch des einen, also Adams, Übertretung wurden die vielen in die Stellung von Sündern versetzt und durch den Gehorsam des einen, Christus, wurden die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt. Und diese vielen, das sind dabei immer diejenigen, die unter dem jeweiligen Bundeshaupt sind. Die vielen, das sind die, die es eben betrifft. Von natürlicher Geburt aus sind alle Menschen unter Adam, unter der Sünde, und durch die neue Geburt sind die Erwählten unter Christus Gerechte. Wir, die wir in Christus sind, sind unter dem zweiten Adam. Der erste ist ein Typus des zweiten, der zweite ist der eigentliche Adam, der Mensch. Siehe der Mensch, haben sie gesagt, als Jesus am Kreuz hing. Das ist der Mensch. Er ist das Haupt des Bundes der Gnade. Und so wie alle im Bund der Werke in Adam waren, sind alle, die es betrifft, nämlich die an Christus glauben, in Christus. Als der zweite Adam ging er durch die zweite Versuchung. Das wissen wir aus Matthäus 4 zum Beispiel. Da ging der zweite Adam durch die zweite Versuchung. Er wurde vom Teufel dazu versucht, wie Adam Gottes Gebot zu übertreten. Interessanterweise wurde der erste Adam verführt zu essen, was er nicht sollte. Und bei der zweiten Versuchung, der zweite Adam, ihn wollte der Teufel auch zum Essen versuchen. Aus Steinen Brot machen und dann essen, was er in diesem Moment nicht essen sollte. Er, der zweite Adam, hielt der Versuchung stand, und als anders als Adam, der erste Adam, bewirkte er dadurch für seine Bundesteilhaber das ewige Leben. Das, was Adam, der Erste, auch schon hätte bewirken können, wenn er nicht gesündigt hätte, hätte er für alle, die in ihm sind, das Leben verdient. Der zweite Adam aber erwies sich dann als der Gerechte und bewirkte dadurch für uns Gerechtigkeit. Wer in Christus ist, wer unter ihm als Haupt im Bund der Gnade ist, der ist durch Glauben gerecht. Er erfüllte das Gesetz und er trug unsere Ungerechtigkeit und bewirkte dadurch unsere Gerechtigkeit. Wir erhalten sie als Geschenk der Gnade, indem uns Christi Gerechtigkeit zugesprochen, angerechnet wird. 2. Korinther 5, 21 heißt es: Den, der die Sünde nicht kannte, ihn hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Neue Schöpfung, nicht nur neue juristische Stellung, sondern neue Schöpfung. Wir sind in Christus in einer vollkommen neuen Stellung. Einerseits eben diese neue juristische Stellung, weil Christus unser Stellvertreter vor Gottes Gericht ist, sind wir juristisch freigesprochen, als gerecht erklärt vom obersten Richter. Aber es ist mehr noch. Wir sind auch tatsächlich neu geschaffen. Gott hat eine neue Schöpfung ins Leben gerufen. Mit anderen Worten sagt es der Apostel so: Der hat sich selbst für uns hingegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Volk seines Eigentums reinigte, das eifrig sei zu guten Werken. Hat Christus uns erworben, losgekauft und hat uns gereinigt als sein Volk des Eigentums. Paulus spricht hier von einem Herrschaftswechsel auch in Römer 5. Das ist ein weiteres Thema, das er anschlägt. Ein Herrschaftswechsel, den der Herr für uns bewirkte. Wir sind in einen Herrschaftswechsel hineingenommen. Er hat eine neue Realität geschaffen, die die Machtverhältnisse total und für immer verändert. In Adam waren wir unter der Herrschaft der Sünde und des Todes. Unter der Herrschaft des Todes. Geknechtet unter die Sünde. Wie Jesus sagte, wer in der Sünde lebt, der ist ein Sklave der Sünde, verknechtet, beherrscht. In Christus sind wir nun aus der Sklaverei dieser Herrschaft herausgenommen und zur Herrschaft erhoben, eine andere Herrschaft. Wir haben jetzt einen neuen Herrn, aber es ist noch eine andere Herrschaft, die wir nun erfahren. Die vorherige Herrschaft hat uns gezwungen, in einer Weise zu leben, zu denken, zu fühlen, zu wollen und zu handeln. Das war die Herrschaft der Sünde und des Todes. Die neue Herrschaft ist Freiheit. Paulus sagt nicht, dass wir von einer Knechtschaft zur anderen gekommen sind. Knechtschaft unter der Sünde, dann Knechtschaft unter Christus. Das ist etwas anders. Vorher waren wir beherrscht. Jetzt herrschen wir. Jetzt herrschen wir. Im Leben. Durch Christus herrschen wir im Leben, sagt der Apostel hier. Das heißt, nichts anderes, als dass wir dazu befreit sind, nach dem Gesetz Christi zu leben. So zu denken, wünschen, wollen und handeln, wie es Gottes guter Wille ist. Dazu sind wir befreit. So können wir im Leben herrschen, Herren sein. Herren sein unter Gottes Führung, Herren sein über unser Denken, Wünschen, Wollen, Handeln. Das heißt auch, dass wir in Christus wieder als Vertreter Gottes und seines Königreiches eingesetzt sind, wie Adam zuvor. Wir haben den gleichen Auftrag, den Adam verlassen hatte, als er in die Sünde fiel. In Christus sind wir Propheten, Priester und Könige in dieser Welt. Als Propheten sollen wir dieser Welt Gottes Wort bringen, Gottes Willen erklären und verkündigen. Das ist unsere Aufgabe als Propheten. Als seine Priester sollen wir die Welt mit Gott zu versöhnen suchen. Und als seine Könige sollen wir geistlich herrschen, führen und versorgen. Jeder in dem Bereich, wo Gott ihn hineingestellt hat. Das fasse ich zusammen mit einem Wort aus dem 1. Petrusbrief 2, Vers 9 und 10. Denn ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Halleluja. Amen.